Muss nicht immer lustig sein, so ein Intro.
Gute.
Ah, gestern waren Wahlen in Brandenburg und Sachsen. Meinst du, es kommt irgendwann mal zu einem Szenario, wo wir zu den Waffen greifen müssen?
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast.
Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Kulturpodcast. Spieltag
3.
Und wir betrachten die Welt, das Leben, die Popkultur wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Act, er ist der Lowlander, er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, er ist der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, the Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood. He's born free and he's porn free. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen.
Gesponsert sind wie immer von der Imkerei Peschel, Biederein, Laberweinting, der Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Gut, also.
Warum, wenn du das mit der reizlosen Kimme sagst, dann hast du sowas Entschuldigendes, auch sowas so, sowas, naja, er ist halt so. Was empfindest du dabei?
Scham. Ganz gut, klar.
Ich wollte nur mal sicher gehen.
Okay. Fremdscham, glaube ich, nennt man das auch. Mhm. Du, du hast gesagt, also ich habe das Intro gekürzt, ne? Du hast auf meine Frage, ob wir irgendwann mal zu den Waffen greifen müssen, eigentlich mit Nein geantwortet.
Ja. Ja. Naja, weil es wirft natürlich verschiedene Fragen auf, die Frage an sich. Zum Beispiel, gegen wen ergreifen wir die Waffen? Oder auch die Frage, welche Waffen?
Gegen Faschisten.
Ach so.
Gegen Faschisten.
Gut. Ah.
Was ist denn jetzt, wenn...
Ja, aber ja, gut, sag mal weiter.
Naja, das Problem ist, die Waffen ergreift man ja dann, wenn man sie eigentlich in der Position ist, wo man sie nicht mehr ergreifen, also wo es unvorteilhaft ist, sie zu ergreifen, nämlich wenn man jetzt quasi wirklich in der Minderheit wäre. Meinst du, es kommt dazu, dass wir irgendwann in der Minderheit sind, jetzt mal so rein Wahlergebnis technisch gegenüber, wie es ja in Sachsen schon fast der Fall ist? Kannst du ja, wenn du Leute triffst, kannst du ja sagen, Sachse, Sachse, AfD, Sachse, Sachse, AfD.
Ein Drittel, ne?
Ja.
27, was, Sachsen 27,5%, ne, genau, ja. Ja. Ja, das sind natürlich sehr viele alte Omis und besorgte Bürger, gegen die jetzt die Waffen erheben, jetzt.
Aber viele Rentner haben auch CDU gewählt und denen das Ergebnis ein bisschen gesichert, habe ich gelesen. Ja. Das ist nicht nur, kann man nicht immer nur auf die.
Omis schieben? Nee, was wolltest du sagen?
Ja, genau. Es ist nicht immer nur die Rentner.
Ja, gut, aber gegen alte Omis muss man jetzt nicht die Waffen erheben.
Ach so, ja.
Aber also der Teil.
Wer weiß.
Also, naja, Waffen erheben tut man, glaube ich, gegen militante Menschen, ne?
Ja.
Ja. Und das sind natürlich auch noch welche, aber natürlich.
Naja, aber nicht so gut, viele. Also du könntest ja auch als Bürger damals hättest gegen die NSDAP die Waffen erheben können.
Mhm.
Die waren natürlich an sich jetzt nicht militant per se, sondern erstmal haben die dich einfach nur deiner Freiheit beraubt. Und deiner Meinungsfreiheit.
Obwohl, also. Naja, das war schon sehr militant eigentlich von Anfang an. Also die SS gab es schon, die Schutzstaffeln, das gab es, glaube ich, alles schon ganz schön lange. Die haben sich schon, glaube ich, mit
das also
die waren,
natürlich.
Ich glaube, die Leute waren damals eh alle noch sehr stark vom Ersten Weltkrieg geprägt und eh viel militanter unterwegs.
Ja,
also Männer unseres Alters hätten da schon eine richtige militärische Karriere oder hinter sich und hätten auch Militärfreunde und würden sich treffen zu marschieren, singen und Andersgesinnte verhauen.
Ja, da hängt auch so ein bisschen der Vergleich dann oft von den beiden Zeitaltern.
Ja.
Nicht, dass ich das, was wir jetzt hier an Rechtsruck erleben, verharmlosen möchte.
Es ist ganz großartig, wenn man so diese Zeit so, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, um gleich den ersten Popkultur-Tipp abzugeben, ist, ich lese wirklich Remarque, also der auch geschrieben hat, im Westen nichts Neues, aber mein Lieblingsbuch ist eigentlich Der schwarze Obelisk.
Ja, den hast du mir geliehen, ich bin immer noch nicht über, über das zweite Kapitel hinaus.
Alles fein. Und das spielt halt in der Zeit zwischen den Weltkriegen und genau, der Zeit der Inflation und so. Ist sehr, sehr unterhaltsam, sehr gutes Buch.
Ja, ich habe ja viel recherchiert zum Thema Hinterkaifeck damals für Dunkle Heimat Staffel 1, um die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, auch um die Verrohung da der Gesellschaft und habe da natürlich schon, also es ist schon, nicht, dass ich es nicht schon gewusst hätte oder schon andere Bücher darüber gelesen hätte, aber es ist natürlich schon, da herrscht ein ganz anderer, da ist die Zündschnur zur Gewalt schon deutlich kürzer.
Auf jeden Fall.
Und so die marodierenden.
Du, die prügeln sich alle, sowieso alle Nase lang auch in den Büchern, der, also auch jetzt, wo es überhaupt nicht politisch ist, also der, und beleidigen sich auch ständig. Also gröbste, so, es gibt ständig Streit, hast du das Gefühl?
Ja, eine Verrohung hat bei uns natürlich auch stattgefunden, aber die ist jetzt, und zwar auch physisch, mhm, und aber auch sehr verbal und rhetorisch, aber natürlich, das Maß kann man vielleicht nicht vergleichen. Übrigens, diese, du meinst du, die SS-Truppen, die kamen ja erst später, die SA-Truppen.
Die SA, meine ich, richtig,
die,
natürlich.
Die hat schon marodiert, ja, bevor, ja, genau, die NSDAP überhaupt groß im Trend war, im, ja, Wahltrend. Ja, überhaupt diese ganzen Bürgerwehren, Wehrsportgruppen. Es gab ja in jedem Ort, gab es ja so eine prügelbereite Gruppe, die gesagt hat, so jetzt, wenn hier was nicht passt, dann sind, ja, sind wir gleich bei den Waffen.
Was ich eben noch einen Gedanken hatte, ist so dieses, natürlich jetzt das große Thema, es wird halt durch diese Wahlen offensichtlich so der große Unterschied zwischen Ost und West. Dass also die im Osten die AfD Ergebnisse erzielt, die sie im Westen nicht erzielen wird. Das ist völlig klar. Und natürlich ist das irgendwie ein Ding, es manifestiert sich jetzt so, es sind viele, sind überrascht oder, und ich, man muss, ich glaube, finde, was selten anerkannt wird in dieser ganzen Wiedervereinigung und so, dass die DDR wirklich, oder vielleicht sage ich jetzt auch was ganz Dummes, aber ein ganz anderes Land war als die BRD. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute aus dem Westen in der DDR eine schlechtere BRD sehen. Ich finde, das hat viel mit Anerkennung zu tun. Also auch, ich habe gestern mit dem Pfarrer gesprochen, der Versöhnungsgemeinde einer Kirche, die hier auf dem Mauerstreifen stand, oder das alte Gebäude stand, das wurde in den 80er Jahren gesprengt. Gibt jetzt ein neues Gebäude, der gesagt hat, er würde zum Beispiel nur sprechen vom, er würde nicht vom Mauerfall sprechen, sondern vom Mauersturz, weil auch irgendwie nicht anerkannt wird, dass sehr viele Leute sehr viel dafür riskiert haben, dass es zu diesem Mauersturz gekommen ist. Und Fall klingt halt so, als wäre es einfach passiert oder als so nach dem Motto, die Zeit war reif und jetzt ist die Mauer gefallen. Aber da sind sehr viele Leute sehr aktiv geworden.
Also du meinst eigentlich, dass man nicht, also du meinst generell, dass man es nicht an, dass man nicht die Leute nicht nur nicht ernst nimmt, auch nicht anerkennt, was sie Positives geleistet haben.
Ja, ja, mhm, vieles und die Umstände, so, ja, das, wie, ja, wie unterschiedlich das Leben war.
Es ist natürlich schon frustrierend, solche Ergebnisse zu sehen, vor allem wenn man halt auch sieht, was die AfD für eine wahnsinnig inkompetente, unsympathische, in sich zerstrittene, auch stellenweise wirklich transparente, naive, dumme Partei ist. Und da ist der Reflex natürlich gerne mal einfach von sich zu weisen, dass man damit was zu tun hat. Man möchte dann wirklich sagen, oh Gott, was wollen denn die Sachsen? Oder, oh, jetzt ist aber Brandenburg sehr nah, ne? Da fährt man halt am Wochenende auch mal, naja, auch mal schnell hin. Sachsen kann man sich noch ein bisschen mehr vom Leib reden. Aber ich möchte mich da eigentlich nicht so, mein erster Reflex ist auch, what's up with the, yeah, with the people down there, up there. Naja. Aber so einfach ist es nicht. Mhm. Da gibt es ja auch genug, die denen es auch leid tut, dass es so,
auf jeden Fall,
dass es so gelaufen ist.
Ja.
Ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen ratlos, bin ein bisschen frustriert. Wegen den Waffen wollte ich noch sagen, ne?
Ja, bitte.
Weil ich nämlich gelesen habe in dem Artikel, dass hier unser Freund Bolsonaro irgendwie auch dann mal sagt, so, ja, das ist koloniale Einmischung, wenn ihr hier euren Senf zum Regenwald abgebt und so, das ist unser Hoheitsgebiet.
Kolonialistisch, ja, genau.
Ja, das stimmt natürlich auch. Aber die Frage ist natürlich, wenn jemand dadurch, dass es ja dann quasi, ich glaube, für 14% ist es ja dann doch das des Lufthaushalts irgendwie zuständig, wenn du die gesamte Fläche nimmst, die über die er verfügt oder so.
Ja, wir sind ja
versorgt. Ich muss vorsichtig.
Wir sind versorgt worden mit Texten, ne?
Ja, ja. Dazu komme ich gleich, warte.
Gut, okay.
Aber auf jeden Fall, wenn es dann wirklich mal eng wird mit so Waldgebieten, wer schreitet da ein, ne? Dann kannst du auch irgendwie sagen.
Ja, ich habe gesagt, wir brauchen immer mal Grünhelme.
Ja, genau, darauf wollte ich raus.
Ah, gut.
Okay, ja, wir sind ja ein bisschen, das wie dumm der Woche geht natürlich an uns, oder an mich besser gesagt, denn ich habe zum Beispiel eine Botschaft bekommen auf Twitter, da schreibt mir jemand, du nennst dich bescheiden, weißt du nicht, was für ein Luxus dein wirklich umfangreicher Kulturkonsum ist? Und dann alles über Marvel zu wissen, aber nicht mal die Basics zu den Amazonasbränden, das ist schon nicht mehr wie dumm, sondern tragisch. Du hast doch Kinder. Also erstmal, alles super, kann ich gerne einräumen. Das mit den Kindern, das lassen wir besser weg, weil das ist immer ein bisschen gemein, finde ich. Also erstmal habe ich nur ein Kind und zweitens mal ist es auch ein bisschen, weiß niemand so genau, wie ich meine Kinder erziehe und was ich mit denen mache. Es könnte auch sein, dass ich ein ganz prima Vater bin und nur weil ich einmal ein bisschen naiv nachgefragt habe im Podcast zum Thema Amazonasbrände, muss nicht heißen, muss man da keine Rückschlüsse auf meine Kinder ziehen. Das würde ich mir gerne verbieten demnächst. Ansonsten, ja, stimmt natürlich, klar, das ist ein guter Punkt, dass uns das vielleicht gar nicht bewusst ist, was wir eigentlich für ein, ja, also wie nutzlos unser Wissen ist, ob wir jetzt irgendwie über Mindhunter sprechen oder ob Spider-Man jetzt noch im Marvel-Universum ist, im Cinematic oder irgendwie bei Sony wieder und tatsächlich uns aber die, ja, also hat dann so, und zu den Bränden hat auch nur die gängigen Meinungen wieder kauen. Stattdessen aber irgendwie die Aufstellung vom Paderborn kennen wir natürlich auch nicht. Wir sind der Brennerpass. Hallo. Den Schuh ziehe ich mir gerne an und ich habe auch ein bisschen, hab mir Mühe gegeben, habe ein bisschen nachgelesen, nachrecherchiert. Aber das gebe ich natürlich jetzt nicht wieder, weil das kann jeder selber googeln und ist ja ein bisschen sinnlos, wenn wir hier dann da nur so alibimäßig oder weil ich ein schlechtes Gewissen habe, jetzt nochmal irgendwelche Fakten zu den Amazonasbränden runterbete. Aber du hast ja eh zum Thema Wald und Bäume eh nochmal wieder was vorbereitet, ne?
So, ja.
Du bist unser
ich habe wieder ein Referat.
Du bist unser Waldbeauftragter jetzt.
Ja, bin ein Waldbeauftragter, ja gut.
Ja, und wir haben ja auch hier im Studio, wir haben einen Ginkgo-Baum.
Wir haben einen Ginkgo, ja.
Wir haben eine Sukkulente am Tisch stehen.
Eine was?
Eine Sukkulente.
Was ist das?
Das ist
eine Sukkulente?
Ja, genau.
Krass.
Ja, das sind Pflanzen, die...
Was kann die?
Die brauchen nicht so viel Wasser.
Sukkulente, das klingt so ein bisschen, als wäre die musikalisch.
Ja, weil du an Ukulele denkst. Ja. Ich denke eher an Succubus, irgendwie so an blutsaugendes Wesen. Ja, die kann gut Wasser speichern, glaube ich. Ja. Und hier steht noch Chucky die Mörderpalme. Das ist auch neu bei uns.
Okay. Ist das eine Yucca-Palme eigentlich?
Ja.
Gut. Warum Chucky?
Weil es gibt Chucky die Mörderpuppe.
Ja.
Und es ist einfach Chucky die Mörderpalme.
Finde ich gut.
Die ist aber ganz friedlich.
Ja.
Ich reibe ihre Dings manchmal mit bisschen mit Öl ein und stelle sie auch manchmal einfach ins Licht.
Was für Öl?
Kokosöl.
Ah ja, klar. Ja.
Gut. Okay, gut. Was gab es sonst noch die Woche? Ja, es gab die Prorogation mitbekommen, ne? In UK, wo das Parlament einfach mal ausgesetzt wurde.
Die Demokratie abgeschafft wurde?
Ja. Einfach weil er es kann.
Because he can.
Ja, weil er hat mit dem Brexit da.
Also er kommt mit so Ideen, hat er selber oder sagt ihm dann nur mal, pass auf,
Boris. Hat er nicht selbst.
Hat er nicht selbst, ne?
Nee. Aber es ist ja auch, ich meine, aus seiner Sicht ist es ja nicht, also wenn es sowas gibt,
ja.
Hätte man auch mal gucken müssen, ob wir das, also das in der Verfassung stehen zu lassen und dann hoffen, dass keiner anwendet, ist halt auch irgendwo gewissermaßen.
Ja, naja. Ich glaube, das sind so alte Sachen, Es hätte niemand damit gerechnet, dass man mal das so anwendet.
Das war nochmal die Todesstrafe. Gab es da auch noch ganz lange eine Todesstrafe, glaube ich, in Hessen oder irgend sowas?
In West-Berlin.
In West-Berlin auch?
In West-Berlin, naja, West-Berlin, ja. Also Waffenbesitz, glaube ich, wäre theoretisch, aber es wurde natürlich nie vollstreckt.
Waffenbesitz wäre ein Grund für Todesstrafe?
Ja, naja, direkt am Zweiten Weltkrieg.
Ach so, also.
Damit die Deutschen sich nicht wieder bewaffnen, gerade hier in West-Berlin, weiß ich nicht. Weil das ja hier noch, also Protektorat der Alliierten war.
Okay.
Oh Gott, ich rede mich im Kopf und Kragen. Ich weiß nicht, ob das genau so stimmt.
Ja, das
ist... Das kontrolliert eh keiner. Pass mal auf,
doch.
Twitter-Nachrichten.
Nee, dann, ja, doch, natürlich kontrollieren die Hörer das. Aber also entweder, wir müssen so eine Mischung finden, wir wären exakter, akkurater und die Hörer haben aber gleichzeitig auch Verständnis.
Okay.
So eine Mischung. Also wir bewegen uns aufs Exakte zu. Wir werden exakter werden und auf dem Weg dahin bitten wir noch um ein bisschen Toleranz.
Gut.
Das
ist halt der Unterschied zwischen uns und Boris Johnson. Boris Johnson hat Leute im Hintergrund, die ihm so füttern, so eine Redaktion. Wir brauchen eine Redaktion, Bernie.
Ja.
Wo jetzt, wenn wir sowas sagen, junge Leute im Hintergrund und so Schilder hochhalten. Don't go there.
Ja,
genau. Stop it, please.
Oh, das wäre ein einziges Don't go there, glaube ich,
ja. In
manchen Sendungen. Es gab nochmal einen Nachtrag zur Causa Epstein.
Mhm.
Gab es jetzt nochmal im neuen Spiegel einen langen Artikel drüber. Und da kann man sich nochmal versichern, wie entsetzlich das tatsächlich ist. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, dass bei den ganzen prominenten Kontakten, die er hat, aus der Wirtschaftswelt, vielleicht vermutlich auch aus der Medienwelt, Mick Jagger steht ja auch in seinem Little Black Book. Mhm. Und alle sagen ja so, haben wir nichts damit zu tun, ist doch hässlich, was soll es überhaupt und so. Ich glaube, dass es einfach so ist und es ist, weißt du, da sind Männer unter sich. Und dieser, und zum Beispiel, man wirft ja auch seinem Anwalt vor, ein Star-Verteidiger, Dershowitz, glaube ich, heißt er. Und auch dem wirft man ja vor, oder es gibt eine Frau, die gesagt hat, der hat mir, Epstein hat gesagt, muss man mit dem Sex haben. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, so schlimm es klingt, dass Männer halt dann so untereinander zusammensitzen und natürlich wissen sie, okay, das ist nicht okay, was du da gemacht hast und so, aber hättest nicht auch mal Bock, dich irgendwie von so einer 14-Jährigen irgendwie, oder vielleicht sagt der, behauptet die wäre 16 oder lass dich mal davon, nicht Bock, von sich mal 16-Jährigen massieren zu lassen oder guck mal die Dings, sieht so toll aus und so und dann so, ja, komm, jetzt so ist ja irgendwie so, also so ein bisschen wie über Sportwagen reden, die einem gefallen. Es ist schon irgendwie okay, weil man findet es ja gut und alle finden es gut und da gibt es so einen unheiligen, widerwärtigen Konsens unter Männer, der glaube ich viele Männer korrumpiert, einfach dann doch zum Vollschwein zu werden irgendwie. So, weil es ja doch irgendwie, dieser sexuelle Konsens, der erschafft viele Monstrositäten auf der Welt generell und vor allem den Fall Epstein. Und ich glaube, das wird noch, also wenn man das ordentlich recherchiert, das wird noch ganz, ganz große Kreise ziehen irgendwie. Mhm. Weil dieser sexuelle Konsens nach dem Motto, ja, ist schon okay, lass halt mal runterholen oder guckst, lässt sich mal massieren oder guck doch mal die oder kannst du mal mit der bumsen oder so. Was, wie gesagt, jetzt wenn man so ausspricht, völlig monströs klingt, aber eher was Joviales ist, was man so im Vorbeigehen, wo man sich einig ist, ja, ist doch schon irgendwie geil. So nach einem Motto, wie Männer sich mal unterhalten, jeder war doch schon bei der Prostituierten, ist okay und so. Dieses Beiläufige, das macht es so unglaublich gefährlich und so gängig und so weit verbreitet und so. Und so findet sich auch der Konsens, wo dann vielleicht Ermittler sagen, wie Acosta damals in Florida, im Fall in Florida, als Epstein 2005 verhaftet wurde, dann so sagen, ja gut, jetzt ist auch nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlecht. Fände ich auch nicht schlecht. Oder Trump so sagt, so ja, Epstein, ne? Der hat es mit den jungen Mädels oder so. Mhm. Dieses Verharmlosende von Sexualität irgendwie. Und über die Verfügbarkeit von Frauen, es wird sich noch als ganz große Krux rausstellen, also als ganz großes, schlimmes, krebsartiges Übel der Gesellschaft, wie man über die Verfügbarkeit von Frauen sich, wie wenig das problematisch war. Und ich glaube, da können wir auch echt, also da kann man sich auch selber, wenn man jetzt alle seine Gespräche, die man selber mit Kumpels geführt hätte, aufgezeichnet hätte im Verlauf seines Lebens, ja, da würde man einiges finden, was auch echt...
Können wir ganze wie Dummabende füllen hier.
Nicht in eine ganz ungute Richtung geht. Also ja, den Artikel finde auch gut geschrieben, muss ich sagen. Ja, wir kommen zu Quick Pop, Serien, Filme, Musik, Buch, Stand-Up.
Ey, Quick ist auch, finde ich, wie heißt das, Mogelpackung. Aber gut.
Bei uns, ja.
Bernie, was hast du denn alles gesehen?
Ja, ich beeile mich jetzt wirklich.
Genau.
Es gibt einen Trailer zu der neuen Staffel von Young Pope, aber es heißt nicht mehr Young Pope, sondern es heißt The New Pope. Sorrentinos.
Aber es geht jetzt weiter. Es wird jetzt nicht mehr unter dem Namen Young Pope erst nochmal die alte Staffel präsentiert und dann eine neue, sondern es geht mit neuen
Sachen los. Aber es basiert auf derselben Geschichte. Also in der ersten Staffel war jetzt Jude Law, ist Papst geworden.
Ja.
Junger, attraktiver Papst, also mit jung meine ich halt so 50. Und,
danke.
Ja, ist halt so. Das genetische Alter, ne? Ja. Sagt ja auch schon Uli Hoeneß, hat ja auch so einen Witz drüber gemacht, hat er auch gesagt, so irgendwie, sein Nachfolger ist genetisch, also in der nach genetischen Maßstäben heutzutage ist er jung. Der Herbert Heiner, glaube ich, heißt er.
Mhm.
Heißt er Herbert Heiner?
Ich habe nur was mit H im Kopf.
Ja, heißt Herbert Heiner. Der Adidas-Vorstand.
Mhm.
Pass auf, und genau, der kommt dann, wird neuer Papst und es geht fantastisch los in der ersten Folge, weil er hält diese Rede und quasi, und es ist eigentlich eine Traumsequenz, glaube ich. Er hält so eine Rede, wo es darum geht, neuer Papst und leger und quasi liberal und befreiend und im Endeffekt hat er sich aber überlegt, ich drehe jetzt so auf Steinzeit hier, was konservative Kirche und so, lässt auch erstmal, also ist quasi reaktionär, ist ein Schmeichelwort. Entdeckt aber über seine eigene, über das, was er auch damit auslöst, im Vatikan auch, damit löst er nämlich auch liberale Stimmen aus, die vorher gar nicht wussten, dass sie liberal sind, es geht tatsächlich um Homosexualität auch, er findet ein bisschen zu seinem eigenen Glauben. Und das ist wahnsinnig, das ist eine Farce, das hat was David Lynch-mäßiges, da läuft ständig, taucht irgendwo ein Känguru auf zum Beispiel. Es ist aber auch eine Verhandlung von Glaubensfragen, die mich wirklich so berührt hat, dass ich angefangen habe, wirklich im Detail nochmal über meinen eigenen christlichen Glauben und mein katholisches Upbringing irgendwie nachzudenken. Und es ist wahnsinnig lustig und wahnsinnig rührend. Und da gibt es jetzt eine zweite Staffel und im Trailer sieht man Jude Law in einer weißen Unterhose am Strand entlanglaufen. Und zwar genauso wie er in dem Intro zur ersten Staffel durch die Gänge des Vatikans streift. Mhm. Aber im Gegenschnitt, er ist ja ein sehr pompöser Papst, auch mit ausufernden Klamotten.
Ja.
Im Gegenzug sieht man einen ganz schlicht gewandeten, weiß gewandeten John Malkovich, als offensichtlich auch Papstanwärter oder wie auch immer, auch ehrwürdig und nicht so augenzwinkernd und kokett auch durch den Vatikan gehen und applaudiert von den Kardinälen. Und ja, das zeigt ja wahrscheinlich dann schon so ein bisschen die, wo es lang geht, so inhaltlich. Ich freue mich sehr. Sorrentino ist ein italienischer Filmemacher, der, finde ich, in dieser Serie, ja, ich habe einen Film von ihm gesehen, oder ich habe zwei Filme von ihm gesehen, und ich fand ihn nie so wahnsinnig, ich fand ihn sehr fantasievoll. Ich fand ihn, La Grande Bellezza, die große Schönheit. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nein.
Ich fand ihn immer sehr originell, aber ich fand ihn ein bisschen unfokussiert oder ein bisschen zu sehr Ästhet, also quasi zu sehr Manierist vielleicht. Aber ja, da erfüllte alles, was man an Storytelling noch dazu braucht irgendwie. Also dann hat er sein Meisterwerk geschaffen. Okay, jetzt ist doch länger geworden, als ich es wollte. Dann Ankündigung. Es gibt ein Buch, das heißt Die Sopranos Sessions, wo quasi, ja, hier steht's. Und hier wird quasi nochmal jede einzelne Sopranos-Folge besprochen.
Einzelne.
Jede einzelne. Und es gibt ein Interview, ganz langes Interview mit David Chase, dem Macher. Und ich habe mir vorgenommen, einen Sopranos Rewatch zu machen. Und ich werde jede Woche über meine Fortschritte berichten hier.
Wow.
Dann möchte ich sagen.
Pass auf, ich gehe eine Wette ein. Ich glaube, ich kenne noch wahnsinnig viel. Ich glaube, wenn du mich ein bisschen fütterst, ich kann mich an jede Szene erinnern, Bernie.
Okay. Dann möchte ich euch im Nachgang noch den Auftritt von Lizzo bei den Video Music Awards empfehlen. Das ist fan-fucking-tastic. Kennst du Lizzo?
Ich folge Lizzo auf Instagram. Ich finde Lizzo super.
Lizzo ist eine, ich sag mal vorsichtig, eine R&B-Künstlerin.
Ja.
Die, ich weiß nicht, google einfach Lizzo, schaut doch den Auftritt bei den Video Music Awards. Wer das nicht irgendwie beeindruckend oder vielleicht auch wirklich toll findet, der.
Ich habe Missy Elliott gesehen bei den VMA, die fand ich ganz großartig, aber Lizzo habe ich gar nicht so mitgekriegt.
Wirklich?
Ja.
Oh, Lizzo geht auf die Bühne und macht einen los, kann man nicht anders sagen.
Großartig.
Ja. Missy Elliott ist ja der Vergleich, den sie natürlich ein bisschen über sich ergehen lassen muss, finde ich nicht ganz berechtigt. Sind sehr unterschiedliche Künstlerinnen.
Ja, ja.
Ja. Und ihr Song, ihr aktueller, ist nicht ihr aktueller, aber ihr großer Hit, wie heißt der nochmal, weißt du zufällig?
Nein.
Der erinnert mich sehr an Black Beatles von Ray Sraymond.
Warte mal.
Kennst du Black Beatles nochmal? Na, girl, she's a real crowd pleaser. Na, 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 na. Kennst du nicht? Ray Sraymond, das war eine weltweite Nummer 1. Okay, aber macht nichts. Mindhunter, ne?
Oh.
Mindhunter, du hast Mindhunter zu Ende geguckt.
Ja.
Ja.
Ja, war großartig. Möchtest du das wissen? Großartig war es.
Ja, ich möchte was wissen. Ich möchte wissen von dir, ob du einen Unterschied festgestellt hast zwischen der ersten Hälfte der Staffel und der zweiten zum Beispiel.
Also ich habe vor allen Dingen einen Unterschied festgestellt von der ersten und zweiten Staffel.
Nämlich?
Naja, ich finde, so unser Freund Holden, also ist sehr im Mittelpunkt der ersten, seine Entwicklung, seine Freundin. Und ich finde, so die Hauptfiguren sind jetzt in der zweiten Jahr, ist er der Bill und auch unser, oh Gott, wie heißt sie? Schauspielerin heißt Anna Korf, seine Kollegin, die Professorin. Und ich muss sagen, das tut der Sache auch irgendwie sehr gut. Ich finde den Bill so als Familienvater und diese zweite Geschichte, die da aufgemacht wird mit dem eigenen Kind. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilen. Wollen wir spoilen hier, Bernie, oder wie sieht das aus?
Ja, ein bisschen, Mama, so mild Spoilers, würde ich sagen.
Ja, also es wird noch ein zweiter Handlungsstrang aufgemacht, wo sich auf interessante Weise sozusagen das, worum die beiden sich beruflich kümmern, nämlich das Verhalten oder die Verhaltensmuster von Serienkiller studieren, in seiner eigenen Familie ein Incident gibt, wo sich Vergleiche auftun. Das finde ich absolut famos.
Das Ding ist, dass ich eigentlich fand ich zunächst, dass das ein bisschen fand ich an den Haaren herbeigezogen, ein bisschen, dass man quasi, dass man das, was man die Problematik, mit der man sich beruflich und gesellschaftlich auch beschäftigt, dass es quasi sich im Privatleben wiederfindet. Aber wie es dann gemacht ist und wie es dann, also wie es gespielt ist und gemacht ist, ja, das ist dann doch berührend und es ist dann doch, dann ist es doch gut und dann passt eigentlich doch ganz organisch in die Serie rein. Ich hatte eigentlich Sorge, dass ich das irgendwann, dass das halt so, dass das mir zu Deus Ex Machina, dass da plötzlich auch noch irgendwie der autistische Sohn komische Adoptivsohn komische Verhaltensweisen an den Tag legt, die ihn an Serienkiller erinnern. Aber wie es dann gemacht ist, tatsächlich hat mich überzeugt.
Naja, weil es um die Frage geht, warum sind diese, also es geht natürlich, sie beschäftigen sich beruflich damit, warum sind Serienkiller so, wie sie sind? Sind sie so geworden? Was hat sie zu dem gemacht, was sie sind? Und er muss sich halt fragen, was ist das schon in meinem Sohn drin, was da passiert ist, oder hat es was mit mir zu tun? So, ja. Hm.
Ich frage auch wegen dem Unterschied zwischen erster Hälfte, zweiter Hälfte, weil die ersten Folgen von David Fincher auch Regie, führt selbst Regie.
Ja.
Und dann zwei Folgen von Andrew Dominik und dann die letzten Folgen macht halt alle, wo es halt wirklich um die Atlanta Murders geht, Carl Franklin. Und ich finde, Carl Franklin hat nochmal, die Serie ändert sich, die wird total offen.
Ja.
Erstens, das ist ja ein bisschen so close, refined spaces, so quasi diese Serienkiller-Interviews, das fantastische Manson-Interview und so, aber es ist alles eng gedrückt, alle gut, du hast alle wenig Raum, bist sehr kammerspielartig und plötzlich, sobald die in Atlanta sind und Carl Franklin die Regie übernimmt, wird das alles ganz weitläufig. Die Straßen, du siehst zum Beispiel,
das passieren filmisch plötzlich ganz andere Dinge,
zum Beispiel, als Holden diese Kreuze hinterher trägt bei der Prozession und so. Und es ist quasi nochmal eine andere Handschrift, die der Serie wirklich nochmal eine ganz neue Nuance, neue Bildsprache zufügt und irgendwie aber auch was Faszinierendes aussagt, nämlich dass jetzt quasi, jetzt sind die draußen in der Welt, jetzt beschäftigen sie sich mit echten Fällen, jetzt ist es nicht mehr historisch, jetzt ist es akut. Jetzt müssen sie, und was können sie tatsächlich ausrichten? Und am Ende ist es natürlich sehr wenig, was sie ausrichten können.
Na gut, das sieht der neue Chef anders, sagt Atlanta ist der Game Changer, ab jetzt sind wir drin, wir haben gezeigt, dass wir was können, immerhin ist der Täter verhaftet worden, aber leider natürlich nicht für das, was man gerne gehabt hätte, nämlich für den Mord an den vielen Kindern. Trotzdem, ja.
30 Kinder.
30 Kinder, du lieber Himmel. Es ist irrsinnig spannend.
Und es ist aber trotzdem, es ist kein, wie sagt man so ein, es ist kein typischer Krimi, glaube ich, weil man darf nicht davon ausgehen, dass die Täter gefasst werden. Zum Beispiel begleitet uns ja seit Staffel 1 immer wieder so Szenen vom BTK-Killer.
Mhm.
Und da kannst du nachlesen, dass der, glaube ich, irgendwie 2002 oder 2005 oder irgendwann gefasst wird. Und da müsste Mindhunter schon sehr lange laufen oder über gewisse oder Zeitsprünge unternehmen, um überhaupt dahin zu kommen irgendwie.
Ja. Aber ist ja auch so, wie sie einen Camper fragen. How do we catch him? You don't.
Ja, wir haben es ja schon mal hier erwähnt, aber ein großes Highlight ist quasi die Eifersüchtelei zwischen Camper und Manson und überhaupt die Darstellung von Manson und Camper natürlich auch. Aber auch die anderen sind
die
super.
Die anderen sind auch fantastisch.
Ja. Ich habe jetzt leider vergessen, welcher Serienkiller das war, der sagt, er spricht 7 Sprachen und immer so Fremdwörter benutzt.
Ich habe auch vergessen.
Und sie teilweise falsch benutzt.
Ja, das ist ganz herrlich.
Ja, das muss man halt wirklich schaffen, bei so einem düsteren Sujet auch nochmal auch lustig zu sein zwischendurch.
Ja.
Und ich finde, wie man sich von, jetzt nochmal zu Holden, wie man sich von dem entfernt, der Dreh- und Angelpunkt der ersten Staffel, wie man sich von dem entfernt als Figur und zwar komplett und auch wirklich distanziert, wenig über sein Privatleben erfährt, teilweise wird er auch unsympathischer dargestellt, wie er dann so, weißt du, wie er da angesprochen wird von der Bediensteten im Hotel, die sich eigentlich um den Fall kümmern will mit ihrer Black Community und er so denkt, boah, ich habe ein Date und so, ja, na klar, warum nicht, bin FBI-Agent und so und dann stellt sich raus. Und dann reagiert er aber auch ganz cool. Aber was ich sagen wollte, diese Serie auch sich diesen Luxus erlaubt, sich komplett von so einer Figur zu entfernen und kein bisschen weniger spannend wird.
Finde ich auch.
Hm.
Ich weiß, was meine Lieblings-Mindhunter-Momente auch sind. Wenn die fliegen ja immer in verschiedene Städte und Bundesstaaten der USA und treffen dann halt Local Cops, um sich mit denen über einen bestimmten Fall zu unterhalten und treffen dann teilweise Zeugen und machen Interviews. Und dann machen die halt die Jungs Sachen und in dem Fall auch der Bill, die Local Cops aber mal so richtig vor den Kopf stoßen. Zum Beispiel gibt es einen Moment, wo sie einen Zeugen treffen, der den BTK-Killer sozusagen überlebt hat.
Oh, das ist eine Fantasie, wo du nie das Gesicht siehst.
Das und dann fragt der Bill, um das kurz zu erzählen, den Zeugen, Kevin heißt der, Kevin, pass auf, das, was ich jetzt frage, ist wichtig. aber konntest du ausmachen, ob er, während er das alles tat, eine Erektion hatte. Du siehst nur mit diesem Local Cop. Und die haben sich vorher sehr nett in diesem Auto gemeinsam, und halt wirklich alles aus dem Gesicht fällt. So, daran hast du eigentlich bis dahin, das, klar, es, natürlich ist das irgendwie sexuell motiviert, das war wahrscheinlich jedem Polizisten auch im Hinterstübchen klar, aber das auszusprechen und diese solche Fragen zu stellen, das war halt wirklich, wirklich neu.
Hm. Sag mal, wann ist noch Hinterstübchen?
Hinterstübchen, ja.
Ich finde übrigens auch toll, also es basiert ja auch auf einem Buch. Du hast es auch zu Hause, ne?
So gut wie gelesen.
Ich leih's mir. Ich finde es auch toll, dass diese lokalen Cops in normalen Drehbüchern wären die immer total abweisend. Oder irgendwie so, pfusch mir nicht hier in mein Hoheitsgebiet rein oder fuck off oder so. Aber da sind auch viele, die einfach total offen sind und so, ja, okay, haben wir so noch nicht drüber nachgedacht. Oder zum Beispiel dieser Typ, der den Ku-Klux-Klan beobachtet.
Ja.
Observiert. Auch. Fantastisch, oder?
Fantastischer Typ, ja.
Der einfach so sagt, so, ja, klar.
Ja.
Klar, also, natürlich sind es schlimme Typen und so, aber auch keinen Bock, die zu observieren den ganzen Tag und ja. So. Also, die sind gar nicht immer so, aber übrigens Hammer-Szene, auch ein wahnsinnig netter Polizist, der auch nichts dafür kann, aber Holden will doch da so Flyer rausgeben. Und der sagt, ja, das geht nicht, weil
wir müssen... super. Super.
Ist nicht fertig und ich muss beantragen. Und wenn Sie die Flyer dann noch, das ist nicht mehr Atlanta, dann müssten Sie dann irgendwie bei der zuständigen Regionalbehörde nachfragen. Das dauert dann nochmal 10 Tage. Ja,
der ist Asterix, ne? Das Haus, das Verrückte macht.
Ja, genau. Ja. Und da holen dann so.
Ich glaube, da gibt es auch kurz eine Referenz. Es muss irgendwo auch beim CIA sowas geben. Ich glaube, Sie nennen es The Puzzle Palace. Das müssen wir nochmal nachgucken.
Ja. Dann wollte ich noch einen Nachtrag zu Marvel, weil. Ja. Art Spiegelman oder Spiegelman, das ist der Comic-Autor von Maus, die Geschichte von einem KZ-Überlebenden, legendäres Comic.
Sagt dir was? Ja. Ich habe das Buch zu Hause.
Ich habe es gelesen als Jugendlicher. Der hat neulich gesagt, er wollte was schreiben, ein Vorwort zum Marvel-Werk und da hat er Donald Trump einfach, weil Red Skull ist der große Marvel-Bösewicht, der einfach eine Donald Trump-Anspielung mit Orange Skull gemacht. Mhm. Marvel gesagt, das hätten sie nicht gern, die wären nicht so gern politisch. Mhm. Und dann hat das, ich weiß nicht, hat das im New Yorker oder im Guardian oder in der New York Times veröffentlicht, hat eigentlich nur so eine Historie von Comics geschrieben und hat nochmal darauf hingewiesen, das möchte er dann, war ihm nochmal wichtig, dass er rausgefunden hat, dass der, ich zitiere, Billionaire Chairman and former CEO of Marvel Entertainment, Isaac Perlmutter, ein langjähriger Freund von Donald Trump ist. Und ein inoffizieller, aber einflussreicher Berater seiner Elite-Entourage. Ja, genau.
Aber das ist nicht so gern politisch. Ey, alle sind politisch. Taylor Swift ist jetzt politisch.
Ja, das haben wir aber schon von, die Kehrtwendung oder ein bisschen so vom Saulus zum Paulus von Taylor Swift, das haben wir ein bisschen, wir haben sie ja letztes Mal quasi, wir haben sie ja, wie sagt man, exkommuniziert eben nicht, sondern wir haben sie wieder reintegriert. Ne, wie sagt man denn?
Rehabilitiert?
Rehabilitiert, das war's, genau. Ah. Okay, gut. Jetzt
wird sie sich freuen, wenn sie das hört.
Hast du noch was zum Kulturtipp? Weil sonst kommen wir.
Ich habe Glow zu Ende gesehen. Es ist, nur das mal gesagt, nochmal eine große Empfehlung. Ich finde es ein absolutes Kleinod. Ich könnte auch da natürlich noch ins Detail gehen, aber lass ich mal. Ich habe noch gesehen auf Netflix einen japanischen Film, Shoplifters. Mhm. Hat übrigens die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Ist ein ganz bezaubernder Film über, man denkt erst, es wäre eine Familie, aber bis man feststellt, die sind gar nicht verwandt. Mehrere erwachsene Menschen und Kinder, die zusammenwohnen in einer kleinen Wohnung in Tokio und sich neben vielen anderen Jobs, die sie haben, der Mann arbeitet auf dem Bau, die eine arbeitet in der Piepshow, der andere, die Oma macht kleinere Betrügereien, sich mit Ladendiebstahl verdingen. Und es ist ein ganz wunderbarer, humanistischer Film über Solidarität und über Liebe in einer Familie, wenn es gar keine richtige Familie ist, wie man man sich sonst Liebe und Zusammenhalt und Menschlichkeit erkämpfen kann. Das ist ganz, ganz herrlich.
Hm, das klingt sehr schön.
Ja.
Okay, jetzt zum Brennerpass Sixpack. Der Brennerpass Sixpack mit, die Themen lassen wir uns überraschen. Ich fange an, darf ich anfangen? Ich glaube, du hast letztes Mal angefangen. Okay, mein erstes Thema ist Jakarta.
Jakarta?
Ja! Jakarta auf Java, die Hauptstadt von Indonesien.
Weiß ich doch.
Ich habe ein bisschen was.
Es gibt nämlich den wunderbaren Band. Ich pass auf, jetzt grätsche ich direkt rein. Tim und Struppi, Flug 714 nach Sydney. Aha. Und landen die zwischen in Jakarta.
Ah, herrlich. Nee, ich habe nur gelesen, es hat mich fasziniert, dass man die Hauptstadt von Indonesien, nämlich Jakarta, dass man das, dass man die verlegen möchte.
Ja, das habe ich stimmt. Oh Gott, ja, ich kriege nasse Füße, ne?
Oh. Ja, weil die, ja, also die haben, die müssen ganz viel Grundwasser schöpfen, mhm. weil die Bevölkerung immer mehr wächst, der Müll immer mehr und irgendwie Verkehrschaos, mangelnde Planung, sagt man auch, mangelnde infrastrukturelle Planung. Und deshalb sackt das Ding ab. Und dann muss man es verlegen. Und
die
dann,
Ratten verlassen das sinkende Schiff.
Und dann lässt man es auch gar nicht mehr auf Java, sondern muss man auf eine andere Insel umziehen.
So in die Schweiz. Indonesien verlegt seine Hauptstadt in die Alpen.
Der Präsident, Widodo heißt er, der hat...
jetzt, wie heißt der?
Widodo. Mhm. Der hat ein baunahe, also der hat ein Gebiet im Osten Borneos, hat er sich ausgesucht. Was übrigens schon wieder ein bisschen problematisch ist, beim Borneo ist ja auch ganz viel Regenwald, wo überhaupt auch ganz viel abgeholzt wird und so.
Sind da nicht die letzten Orang-Utans?
Nee. Ja, mhm. genau. Und da muss man ein bisschen aufpassen, wie man da mit Baumaterialien und Platz verfährt. Aber hat sich schon was ausgesucht. Eigentlich war die Planung, dass man so einen Schutzwall im Meer macht, wegen Meeresspiegel und so, dass sie es ausgleicht und so, aber das kommt irgendwie nicht so richtig in Gang. Und da hat er sich geärgert, hat gesagt, jetzt verlegen wir das Ding.
Ja.
Und das ist übrigens nicht so ungewöhnlich, dass Städte absacken. Mhm. Mexico City passiert es, Teheran passiert es auch.
Ach so.
Ja. Und ich habe mich jetzt aber gefragt, was passiert denn da mit dem alten Jakarta?
Das wird eine Filmkulisse. Für den neuen Roland Emmerich-Film.
Ja, und für irgendeinen James-Bond-Film natürlich.
Wahrscheinlich auch das.
Ja, aber ist ja krass, oder? Ich meine, da leben, glaube ich, im Einzugsgebiet plus Stadt 30 Millionen Menschen.
Ja. Nein, die machen eine städtische Partnerschaft mit Bonn, um sich so auszutauschen, was sowas mit einem macht, wenn die Regierung einen verlässt.
Die Stadt verlassen ist, ja. Oder?
Wohl Brasilien hat das auch schon mal hinter sich, glaube ich. Also
ja, das stimmt.
Keine Ahnung.
Ja, aber es scheint mir schon ein größeres Unterfangen zu sein, ne?
Auf jeden Fall.
Genau, und dann kommt noch so ein netter Zusatz, habe ich gelesen, der Standort hat noch einen weiteren Vorteil, es gibt keine speienden Vulkane in der Nähe.
Gut, das ist übrigens auch die erste Frage meiner Kinder, besonders also des Kleineren, wenn wir sagen, wir wollen mal, du, da würde ich gerne mal hinfahren. Gibt's da Vulkane? Weil aus irgendeinem Grund hat er furchtbare Angst vor Vulkanen.
Ja.
Ja. Und eigentlich würden wir gerne mal nach Island, aber erstens ist Island viel zu teuer, zweitens gibt's da Vulkane.
Da gibt's allerdings Vulkane. Ja. Okay, du.
Du, ich, ach Gott, Tee. Ach Bernie, es gibt so viel Tee, ich bin so schlecht. Hast du schon mal, wusstest du, dass es Instacops gibt?
Nein.
Es gibt Instacops, Bernie. Hast du mal, was ist dein Eindruck von der, was? Das ist ein Kuckuckgeräusch, Bernie. Was hat das mit Instacops zu tun?
Nix, ich wollte es einfach unterbringen. Ich dachte, du machst jetzt, sonst vergesse ich's.
Ja.
Was sind Instacops?
Instacops sind, sind Polizisten. It's a thing, Bernie Meyer. It's a thing. Polizisten weltweit stellen sich unter dem Hashtag Instacops ins Internet und stellen sich und ihren Beruf und sich in Privatklamotten, sich im Fitnessstudio, sich beim, in allen Lebenssituationen vor. Und auch die Berliner Polizei hat Instacops, die bekannteste ist auch eine Frau.
Nein.
Eine macht auch Werbung für die Bild-Zeitung.
Nein.
Ja, ja. Und die teilweise erstaunliche Karrieren, die sich haben, die also auch teilweise als Flüchtlinge zum Beispiel oder Geflüchtete nach Deutschland kamen, ohne ein Wort Deutsch zu können und jetzt hier im Polizeikommissarin zum Beispiel ist. Und sie heißt Lana, oder sie ist zu finden bei Instagram unter lana.glam. Glam, würde ich sagen, ist hier die Abkürzung für glamorous. Und sie sieht wirklich glamorous aus.
Ja.
Wie finden wir das, Bernie? Haben wir eine Meinung schon? Ich habe dir gerade erst davon erzählt.
Ich weiß nicht. Du, ich sehe, diese Selbstdarstellung, eigentlich könnte man ja meinen, dass diese ausufernde Selbstdarstellung von Leuten im Internet, dass man sich mal daran gewöhnt. Aber bei mir hat es den gegenteiligen Effekt. Du sagst ja, wenn ich daten müsste, ne, wenn ich auf Partnersuche wäre und ich würde es überprüfen, wenn jemand da ganz viele Fotos von sich ins Internet stellt und ganz viel über sich und sein Privatleben oder sonst überhaupt sich da besonders darstellt oder so.
Dann würdest du innerlich auf Abstand gehen.
Ja.
Aha.
Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich auch schon also die Freundschaft zu Leuten anfange zu überdenken, wo ich mir dachte, nee, du kennst doch die schon ganz lange, die sind voll okay, weil ich halt Sachen von ihnen im Netz lesen muss.
Du machst mir Angst, Bernie.
Ja, dich habe ich übers Netz kennengelernt, ist was anderes.
Ach, ja, richtig.
Du, übrigens, ich habe hier zwei DVDs von deinem Solo-Programm gefunden bei mir.
Ja, die habe ich immer gegeben, das weiß ich noch.
Ja.
Das, ja. Guckst du ab und zu noch, oder?
Ja, nacheinander.
Nacheinander, ja, machst du Rüdiger Rudolph.
Das sind ja zwei DVDs, ne? Ja, zwei. Sind aber identisch, ist identisches Zeug drauf.
Achso, gut.
Ja. Was nochmal doppelt lustig macht, wenn ich es binge-watche, ne?
Ja, verstehe. Vielleicht ich kann es natürlich auch verstehen, das einzige Gedanke, den ich hatte als Polizist, so ein bisschen das Bashing, also was heißt Bashing? Ach, das ist wie ein blöder Ausdruck. Ich glaube, auch Polizisten wollen Anerkennung, Bernie.
Ja, wir wollen alle Anerkennung. Alle wollen wir Anerkennung. Im Prinzip geht's letztlich nur um Anerkennung. Jeder, die im Osten wollen Anerkennung, die Polizisten wollen Anerkennung, Donald Trump will Anerkennung.
Du willst Anerkennung. Ich will Anerkennung.
Ja, das ist doch jetzt meine, da hörte ich doch jetzt gerade hin.
Ja, ich widerspreche ja nicht.
Ja. Wir wollen Anerkennung, Brennerpass. Aber die Frage ist halt, wie wichtig ist es dann doch, diese Anerkennung, ne? Wie wichtig ist die Gratifikation im greater scheme of things, ne? Herr Bolsonaro will auch Anerkennung.
Ja. Ja. Stimmt.
Ja, und dafür.
Aber wenn man das wirklich verstanden hat, hat man, glaube ich, schon viel über die Menschen verstanden.
Ja, und Außerirdische, die uns analysieren von weit weg, die lachen sich kaputt, weil die sagen so, die machen ihren ganzen Plan, die schrotten ihren eigenen Planeten und warum? Ja. Nur weil sie ein bisschen Anerkennung wollen.
Und weil sie noch in der Social Media Phase sind.
Der war gut, ja. Da lachen, das ist ein extra Lachen. Das
kommt direkt nach der Höhlenmalerei.
Ja, also im
großen Zusammenhang.
Ja, absolut.
Auf der Zeitschiene.
Okay, Instacops. So, was habe ich als nächstes? Ich habe als nächstes luzides Träumen. Weißt du, was das ist?
Wenn man träumt und dabei sich bewusst ist, dass man träumt und so anfängt, ein bisschen
Stolz zu steuern.
Regie zu führen, ja.
Ja. Ich habe das mal geübt, da war ich mal, es war glaube ich 2001 oder 2002, ich war noch in München und ich war krank und war langweilig, lag zu Hause und habe viel geträumt, so fiebertraummäßig und habe darüber was gelesen und dachte, ich probiere jetzt auch mal. Der Trick ist ja, sich die Träume aufzuschreiben oder gleich in ein Diktiergerät zu sprechen oder sofort jemand zu erzählen, auf jeden Fall sich die Träume jeden Morgen quasi sofort zu archivieren, wenn man so will. Und das habe ich gemacht. Und es hat immer innerhalb von ein paar Tagen hat es dann auch funktioniert. Und da hatte ich einen Traum. Und
das durch die morgendliche Bewusstmachung.
Ja, und das Überträume, genau. Und
konntest du dich plötzlich im Traum, hattest du plötzlich eine Aufmerksamkeit im Traum?
Ja, pass auf, und zwar folgendermaßen. Ich wurde nachts wach und habe gemerkt, ich träume eigentlich, aber ich lag noch in meinem Bett und habe mich willentlich aus meinem Bett erhoben und bin ins Bad gegangen. Und habe mich aber nicht...
Moment, das ist jetzt ein neuer Aspekt. Du bist also körperlich aktiv geworden?
Ja, ich wusste, dass ich träume.
Ach so, nee, du lagst... Also Moment, bist du aufgestanden oder nicht? Ich lag
im Bett.
Ach so, du lagst im Bett.
Und habe geträumt, dass ich...
Aufstehe. Okay.
Na, ich habe geträumt, ich wache auf.
Ah, okay.
Und wusste aber, dass ich eigentlich noch schlafe.
Okay.
Und bin dann ins Bad gegangen. Mhm. Also, und konnte mich dann nicht im Spiegel sehen, weil das kann man nicht, angeblich in Träumen.
Mhm.
Und dann hat mich ein Sog erfasst und wieder zurück in meinen eigenen Körper gezogen, so ganz massiv. Das kann man natürlich sagen, es war nur ein Traum. Aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, ich fand es sehr gruselig. Und dann habe ich es eine Zeit lang gelassen. Was mir aber geblieben ist, weil ich überhaupt sehr viel träume und überhaupt sehr, sehr viel grüble auch, ist, dass ich in Träumen schon eigentlich entscheiden kann, was ich da mache als nächstes. Nicht immer, aber manchmal. Zumindest das Aufwachen gelingt mir immer ganz gut. Ich habe manchmal in Träumen das Bedürfnis, mich auszuziehen. Und dann mache ich es auch. Und dann laufe ich irgendwo nackt durch die Gegend.
Eidinger-Syndrom.
Ja, genau. Lars Eidinger lebt seinen Traum.
Ja.
Mein Traum eigentlich.
Ja, sehr gut.
Und dann mache ich es und dann denke ich mir, scheiße, Mist, jetzt habe ich mich in der Phase des Traums, wo ich es noch nicht beeinflusst habe, habe ich mich ausgezogen.
Hm.
Es ist aber doof, weil es sind nirgends um meine Klamotten und ich muss jetzt hier nackt rumlaufen.
Da sitzt das dann ist das Gauland-Syndrom.
Aber auf jeden Fall weiß ich dann, okay, jetzt wird es so doof, jetzt wache ich auf. Und auch wenn Sachen bedrohlich sind.
Den Gedanken kenne ich auch, ja, das kann ich auch.
Und zum Beispiel hatte ich neulich geträumt, ich war im Restaurant vom Sedlmayr.
Das Sedlmayr-Syndrom.
Nein, das gibt's nicht.
Entschuldigung.
Das gibt's nicht. Es war ein bisschen gruselig, weil er saß da, er lebt ja nicht mehr, ne? Er saß da irgendwie noch so ein bisschen verhutzelt und in der Decke eingehüllt, in eine fleckige Decke, urinbefleckte Decke eingehüllt an einem Tisch, flankiert von mehreren Sedlmayr-Doppelgängern mit so Sedlmayr-Plastikmasken. Und im Garten war irgendein Spektakel und ich bin dann in den Garten hinaus gebeten worden von irgendeiner Frau, um dann an diesem Spektakel teilzunehmen. Das war so eine Art, so eine Commedia della Arte, also quasi so wie ein bisschen, oder ein bisschen auch so ein venezianischer Karneval. So Frauen mit Masken und so reptilienartiger Haut. Und die haben mich mitgenommen
Ich fühle mich noch so ein bisschen, als wären wir bei Quick Pop und würden den neuen David Lynch-Film besprechen.
Ja, und haben mich mitgenommen auf in diese Inszenierung. Die waren im Maisfeld, es war Rauchschwaden gegen Hochnebel, riesige Silhouetten von Sensenmännern mit Vogelschnäbeln zogen vorbei. Es war ganz gruselig. Und ich fand es eigentlich, ich fand es gruselig, ich fand es auch ein bisschen komisch, weil ich war dann, glaube ich, auch, ich musste dann auch Teile von, muss auch Klamotten ausziehen oder so. War nichts Sexuelles, sag ich gleich. Und dachte so, ist ein bisschen peinlich, weil ich wusste, meine Schwester ist im Lokal beim Sedlmayr und sieht dann zu, wie ich dann dieser Performance teilnehme, ist ein bisschen peinlich. Aber ich dachte, ich traue mich das einfach mal. Und dann gab es aber eine Pause bei dem Stück und die Frau, die Darstellerin, hat mich mitgenommen, so Backstage, da hat sie sich mit so einem Cop unterhalten, das war so ein richtiger...
Insta-Cop?
Nee, das war so ein Cop wie aus Too Old to Die Young, wie der Nicholas Winding Refn Serie. Und dann plötzlich dachte ich so, scheiße, wo ich mich ausgezogen habe, da auf dem Maisfeld, da ist ja dann auch mein Portemonnaie und mein Handy und es klaut ganz sicher jemand. Ich würde gern wissen, wie die Performance weitergeht, aber ich habe ungutes Gefühl jetzt, was mein Handy und mein Portemonnaie, ich wache jetzt besser auf. Bin ich aufgewacht.
Wahnsinn.
In einem anderen Traum bin ich auch rumgelaufen, irgendwo durch die Toskana.
Das SPD-Syndrom.
Du suchst einfach nach Syndrom.
Ja, klar.
Wird immer absurder auch. Ja. Auf jeden Fall ist mir da mein Handy runtergefallen und war total zerbrochen. Und ich hatte keine Schutzhülle drauf, wie im echten Leben schon. Und dann dachte ich, das ist jetzt blöd.
Das eben war ja harmlos, aber das klingt nach einem echten Albtraum.
Wenn ich jetzt weiter träume, dann ist das Handy, wer weiß, ob das Handy vielleicht nicht auch in echt runtergefallen ist, weil es mir irgendwie neben dem Bett lag oder auf dem Heizkörper oder so. Ich wache jetzt lieber auf, weil ein neues Handy will ich mir nicht kaufen oder eine neue Hülle kaufen.
Okay. Und das hast du auch dann morgens aufgeschrieben zum Beispiel?
Nö, aber das merke ich mir mittlerweile ganz gut.
Okay. Führst du eigentlich Tagebuch? Das ist auch was, worüber ich reden wollte.
Ja, ich führe schon lange kein Tagebuch mehr.
Ah, aber du hast mal?
Ja.
Was hat dich bewogen aufzuhören?
Ich weiß nicht. Also, es war, glaube ich, das Ende von so einer, ich wollte eine neue Phase in meinem Leben beginnen. Eine Phase, die weniger melancholisch und von Selbstmitleid geprägt ist. Und da habe ich aufgehört. Aber wenn ich, also der eigentliche Grund ist, dass ich irgendwann es einfach zu peinlich fand. Also es gibt ja so Tagebuch-Slams, ne, wo man so seine Tagebücher vorlesen kann zur Erheiterung der Menschen. Ja. Gibt es übrigens auch in dem Lokal hier in Moabit, wo wir mal waren.
Okay.
Weißt du noch, wie das hieß? Wo ich mal auf einer Lesung war?
Ach, wo du auf der Lesung warst. Nee, das weiß ich nicht mehr, wie das heißt.
Aber du weißt, da waren wir mal zusammen.
Ja, ja, da, wo du dann gelesen hast. Wir waren auf dem Weg dahin noch in einer anderen Kneipe und haben Fußball geguckt. Dortmund gegen Bayern. Ja, genau, ja. Dachte, die meinst du. Das hätte mich jetzt gewundert, dass da Tagebuch. Das hat mich interessiert nachgefragt.
Ja, da gibt es Mario Kart Turniere und Tagebuch-Slams. Und scheint mir eine gute
Kneipe. Am gleichen Abend?
Ja. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall, da sind ganz viele, also das ich würde es nicht vorlesen, weil es ist wirklich, es ist ganz
unangenehm. Ich auch. Wie gesagt, bei Evan, ich habe dieses Notizzettelprogramm, ich schreibe ja ungeordnet meine ganzen Notizen da rein. Manchmal wird das so eine Art Tagebuch. Ich habe so ein Notizbuch-Ding. Und ich stelle auch fest, dass das an meine Kinder, zumindest an die Tochter, vererbt habe.
Sprich mal weiter.
Die hat unfassbar viele Notizbücher. Auch wenn man ihr eine Freude machen will, dann bringt ihr einfach immer ein Notizbuch mit. Und es hat damals angefangen, dass sie als Bernie Meyer ist zum Schrank gegangen, hat sich ein Notizbuch geholt. Und alle ihre Notizbücher, und genauso wie bei mir, bei Evernote fällt es zum Glück nicht mehr so auf, sind immer nur die ersten 2 bis 3 Seiten beschrieben. Und der Rest ist unbeschrieben. Ich fange mit jedem neuen Tagebuch auch ein neues Ich an. Was hast
ja,
du da?
Aber das ist ja relativ witzig, da hast du ja quasi nur so ein paar Fetzen immer.
Ey, das habe ich damit aufgehört.
Ja.
Naja, aber.
Aber ich habe.
Was heißt aber witzlos? Witzlos finde ich jetzt auch ein bisschen. Witzlos ist.
Aber ich meine, das ist ja, die richtige Peinlichkeit kommt ja erst, wenn du dein Leben so richtig chronologisierst. Also
ja, wahrscheinlich.
Wie sagt man?
Chronologisch aufschreibst?
Nee. Nein. Wenn man Chronist ist, macht man dann? Dann chronologisiert man, oder? Nee.
Ja. Dann schreibt man eine Chronik.
Nee, weil dann wird nämlich erst klar, wie viel verdammte Hybris in einem lebt.
Absolut. Dass auf ein wie dumm durchaus das nächste folgen kann.
Ja, weil bei den Anfängen, dann möchte ich sagen, da kann man auch sagen, ja gut, hat das gleich eingesehen, dass es nichts bringt. Aber hier 3 so Dinger oder 4 so vollzuschreiben, so wie ich, ohne die notwendige Reflexion zu sehen. Wobei, ich muss sagen, ich habe manchmal steht dann so drin Retro-Lacher, wo ich schon nach 4 Wochen später schon wieder wusste,
okay,
sehr unangenehm, was du da geschrieben hast.
Naja, das Schöne ist natürlich, wenn man sowas hat, man kriegt so ein Gefühl, also für die Zeit, wie das damals war, man kriegt auch andere Zusammenhänge, ach, da ist das passiert, da ist das passiert. meine Lieblingstagebücher, die ich wirklich lesen kann, ohne Fremdschämen, sind Urlaubstagebücher. Heute waren wir sowieso da und da am Strand. Wir haben das und das gemacht. Der und der ist ins Wasser gefallen.
Ja. Ja. Das fände ich, hätte ich sowas geschrieben, fände ja. ich es auch gut.
Ist nicht ganz Proust, aber immerhin ist ein Tage am Meer da.
Ja. Ich habe für mein letztes Buch Gemachter Mann ja auch meine Tagebücher nochmal durchwälzt aus der Studentenzeit.
Richtig.
Die fast ja alle in der Studentenzeit spielen, die Tagebücher.
Ja.
Aber da stand irgendwie zu wenig drin. Da stand nur so Emo-Scheiß drin.
Siehst du?
Pass auf, ich mache jetzt mal random irgendwas, was ich geschrieben habe in meinem Tagebuch. Ja, das kann man nicht verstehen. Aber hier zum Beispiel habe ich geschrieben, Sonntag, 19.10.96, durch den Nebel vorbei, am Zwielicht düsterer Charaktere aus der Vergangenheit, schält sich eine verloren geglaubte Liebe zu dem liebsten Mädchen, das ich kenne. Ich hoffe, ich habe dich noch nicht verloren. So, was steht da drin?
Nicht schlecht.
Ja.
Das.
Ja, schäme mich jetzt auch. Gleich wieder, wenn ich es lese. Okay. Gut, war das dein Thema Tagebuch
schon? Ein bisschen, ja, ein bisschen, ja.
Mhm. Okay. Dann, ich habe noch eins.
Ja, bitte.
Also nur so ein Tipp eigentlich, auch ein ja. Kulturtipp hier. Mhm. Unter Reddit Ghost, glaube ich, heißt es, kann man so paranormale Phänomene und so Geistergeschichten schauen. Reddit ist ja dieses große Internetforum. Und das ist sehr spaßig. Ich glaube, erstens mal, da kann man viele gute Inspirationen für als Gruselfilmmacher für seine Szenen finden. Und es ist wirklich, manchmal ist es sehr lustig, was die Leute da schreiben. Zum Beispiel hat einer geschrieben, so, ja, ich habe so ein fremdes Haar gefunden im Haus meiner Eltern und so. Ist das ein erstes Zeichen davon, dass das Haus irgendwie verhext, also hext ist, oder dass es spukt? Und dann meinte jemand, nee, mach dir keine Sorgen, wahrscheinlich habt ihr aber nur einen Obdachlosen, der schon seit ganz lang in dem Haus lebt. So, als wäre das beruhigend.
Ja, das ist sehr beruhigend, genau.
Und dann so links zu, wo ja. so ein Typ so, also 10 Jahre lang hat eine Frau auf meinem Dachboden gewohnt. Und da gibt es halt einfach so Sachen, wo ganz Fotos, also wirklich, das ist so ein Foto von so einem Mädchen, so einem rothaarigen Mädchen, das lacht. Und es ist dann halt so mit, wie sagt man denn so, zeitverzögert oder so ein Belichtungsfehler, dass du ja quasi noch den Umriss siehst von, wie, in welcher Position sie vorher war.
Ja.
Aber in der Position vorher ist natürlich verschwommen, die Augen sind näher zusammen, ja. die Haare sind ein bisschen anders und so ein breites Lachen. Und dann schreibt halt der User so, picture of my daughter with her dead grandmother in the back. Mhm. Und es sieht schon wirklich sehr scary aus, aber du siehst halt, also du kannst es schon herleiten. Es ist relativ klar. Und dann schreiben auch die User ganz viele schreiben dann auch so, ja, lol. Und dann gibt es aber auch so, da schreibt einer zum Beispiel, hier ist ein Bild von der Burg nebenan. Ich lebe irgendwie in, keine Ahnung, Slowenien, glaube ich, oder so war das. Und da spukt's, und wenn es nicht spukt, dann sind zumindest immer so satanistische Rituale, weil da findet man Pentagramme und was weiß ich da immer und so. Das gibt schon ganz altes, steht leer. So ein Schloss, wirklich so ein altes Schloss, was einfach leer steht, ganz faszinierend, und wo halt natürlich irgendwelche Leute sich dessen bemächtigen und keine Ahnung, was sie da für Sachen drin tun. Und wo dann im Laufe der Konversation auf Reddit irgendwie rauskommt, der darf jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nichts mehr weiter sagen zu den Gruselgeschichten, weil ich bin jetzt schon von so einer Fernsehproduktion kontaktiert worden und die wollen die Geschichten exklusiv für sich.
Sieh mal an.
Und dann sieht man aber auch so Videos, zum Beispiel ein Video gesehen von einem Hund, Überwachungskamera-Videos werden da viel gepostet, da steht ja. ein Hund so links am Bild, und plötzlich wird dieser Hund radikal aus dem Bild gerissen mit so einem Wut und kracht irgendwo dagegen. Und dann muss ich, also wo ich wirklich denke, also entweder ist jemand ein ganz fieser Tierquäler und hat seinen Hund für so eine Spukaufnahme missbraucht.
Mit einer Angelschnur und, ja.
Genau, ja.
Ja.
Oder es ist wirklich sehr unheimlich.
Es ist beides unheimlich.
Es ist beides unheimlich, ja. Also es ist sehr amüsant. Die Betriebspsychologin hat gesagt, sie findet es dämlich, sie möchte da nicht reinschauen und auch nicht, dass ich weiter Anekdoten darüber erzähle. Mhm. Aber das ist, was es alles gibt, mich sehr gewundert.
Zum Glück hört sie nicht den Brennerpass.
Nein, die ist verreist.
Ja. Ah, gut.
Also, fast. In wenigen Stunden verreist sie. Du
bringst sie gleich noch weg.
Ich glaube, sie wird nicht vorher den Brennerpass hören.
Gut.
Natürlich hat sie den Brennerpass, sie ist die Betriebspsychologin.
Ach so, natürlich.
Die hat die letzte Hoheit über die
Themen hier. Stimmt, sie macht die Abnahme.
Ja.
Naja. Du, Bernd, ich habe angefangen, habe ich schon erzählt, dass ich den Baum hier in der Straße gieße?
Ja, hast du erzählt.
Habe ich erzählt. Und pass auf, jetzt habe ich aber was gelernt. Das, was ich bis jetzt gemacht habe, jeden Tag 2 Gießkannen, so 2 10-Liter Gießkannen zu nehmen, ist falsch. Ja, du musst, damit das Wasser, 2 Gießkannen kommen nicht ans Wurzelwerk ran. Außerdem machst du damit einfach nur den Stamm feucht und erhöhst damit die Gefahr von irgendwelchen Pilzen. Man muss seltener gießen, aber mehr gießen. Also zweimal die Woche nur, nicht siebenmal die Woche, sondern nur zweimal die Woche, aber dafür dann 10 Liter. Dafür dann zehnmal. Runtergehen mit den Gießkannen und dann volle Kanne. Also so durchfeuchten, die Baumscheibe war übrigens das Wort, das ich letztes Mal gesucht habe. Also dieses kleine Plateau, dieses eingegrenzte um unsere Berliner Straßenbäume herum, damit das richtig durchfeuchtet wird.
Das machst du dann auch?
Das mache ich auch.
Zehnmal gehen?
Ja, zehnmal gehen. Ja, ich muss sagen, ich war aber diese Woche auch schon bei Obi. Ich überlege doch, einen Adapter zu kaufen, dass man einen Gartenschlauch an unseren ganz normalen Wasserhahn anschließen kann, damit ich dann vielleicht doch zumindest bei uns im Hof, unten im Hof, die Gießkannen füllen kann, um sie dann vorne auf die Straße zu tragen.
Warst du bei Obi in der Deminerstraße?
Natürlich war ich bei Obi in der Deminerstraße.
Du übrigens, Obi in der Deminerstraße hat auch eine Gartenabteilung.
Ich weiß, da war ich.
Da kommt Chucky die Mörderpaar
da her. Kommt Chucky.
Und ich sag dir, das ist die tristeste Gartenabteilung, die es auf der ganzen Welt gibt.
Ja.
Das ist so dunkel. Ich glaub, Chucky hat noch nie Tageslicht gesehen.
Tja.
Bis er zu mir kam.
Stimmt, die ist sehr dunkel.
Oder sie. Chucky ist nicht sie, Entschuldigung.
Ja.
Tut mir leid, Chucky.
Was ich ein bisschen erschreckend finde in dem Zusammenhang, die Stadt Berlin macht Versuche mit Bäumen.
Baumversuche.
Baumversuche, weil sie setzen Bäume halt gezielt unter Stress, um festzustellen, welche Bäume am besten mit Stress klarkommen. Stress ist damit zum Beispiel gemeint Trockenheit, aber auch zum Beispiel als Straßenbaum, du bist vielen Dingen ausgesetzt, zum Beispiel auch Salzen im Winter beim Streuen oder auch zum Beispiel Druck aufs Wurzelwerk mit jedem dicken Auto, das hier durch die Stadt fährt. Und man sucht stressresistentere Bäume aus dem folgenden Grund, Bernie. Es ist jetzt schon völlig klar, das sagt so ein ganz Down-to-Earth-Typ vom Grünflächenamt hier in Berlin oder Straßenbund, welches Amt, die Bäume, die wir hier in unseren Städten im Moment haben, die werden mit den klimatischen Bedingungen der nächsten Jahre nicht klarkommen.
Ja, dazu könnte ich auch noch was sagen, aber das sprengt den Rahmen. Es gibt, aber auch da gibt es einen Artikel im Spiegel dazu, was man so machen kann zum Thema Wiederaufforstung und so, was es überhaupt für Gegenmaßnahmen gibt. Ne?
Stimmt, und
kann ich auch nur empfehlen.
Gut, man kann übrigens Bäume spenden hier sozusagen. Man kann spenden für Baumscheiben, neue Bäume hier in Berlin. Ein neuer Baum kostet 2000 Euro, aber wenn man 500 Euro für einen Stellplatz sozusagen für eine Baumscheibe zusammen hat, gibt der Senat 1500 dazu. Unter berlinmeinbaum.de findet man was dazu.
Spenden ist eh so eine Sache. Man könnte für viel spenden, ne?
Ja.
Ich bin so ein UNICEF-Spender, also bin auf Jemen fokussiert gerade. Weiß nicht, ob es jetzt wichtig ist, für Bäume hier zu spenden oder für die Infrastrukturen, medizinische Einrichtungen oder eigentlich nur so Essenspakete im Jemen. Hm. Bleib beim Jemen jetzt gerade. Bäume.
Du, was soll man dagegen sagen?
Schiebe ich hinten raus.
Natürlich.
Okay, so, jetzt kommen wir zum Fußball. Die Frauen haben nicht gespielt. Die haben länderspielig, waren die unterwegs.
Ja.
Aber da sind wir auch gerecht, es interessiert uns weder bei Frauen noch bei Männern,
ja.
Länderspiele.
Selbst das, wir wählen nur kurz, dass sie 10-0 gewonnen haben.
Ja, der Spaß ist zurück. Der Spaß ist zurück.
Ah, ja.
Okay, Rüdiger Rudolph, would you please break the Spieltag down for us?
Daniel, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, ich dachte schon, du würdest nie fragen. Oh, Nagelsmann, oh Nagelsmann. Ich bin ja ganz betroffen. Da hat der Timo Werner glatt dreimal ins Tor getroffen. Traumstart geglückt, die Bullen vorn. Der Julian Oberwasser. In Leipzig Nagelsmann 2.0. Jetzt neu und noch viel krasser. Modisch gebremst, mit viel Erfolg, so schenkst du Perspektiven. Man traut dir zu, die Bullen in die Champions League zu hieven. Schlägt da der Timo wieder zu, das wäre ihm zuzutrauen. Dann wäre das vielleicht angetan, ganz Sachsen aufzubauen. Erfolg zieht an, man schaut auf euch, Red Bullt ruhig durch die Welt. Wer weiß, ob dann sich zum Erfolg nicht Liebe noch gesellt. Gladbach, Leipzig 3:1. Die Mainzer treffen zuerst einmal, dann treffen die Bayern 6-mal mit wechselnden Torschützen. Bayern, Mainz 6:1. Mal so ein Punkt für Paderborn war irgendwie überfällig, fanden die Wölfe eigentlich nicht, aber es endet 1:1. Eigentore pflastern den Weg zur 0:3 Niederlage der Herthaner auf Schalke. Sad Fact, erster Heimsieg der Knappen seit dem 20. Januar. Wer trifft, wenn man ihn spielen lässt? Anthony Modest. Und zwar so, dass man Cordoba glatt vergesst. Anthony Modest. Mehr gibt's nicht. Köln gewinnt zum ersten Mal in dieser Saison. Freiburg verliert zum ersten Mal in dieser Saison. Freiburg, Köln 1-2. 0-0? Wieso 0-0? Es hat nicht sollen sein. Hoffenheim und Leverkusen trennen sich torlos. Wer hätte das erwartet? Mit ein bisschen Geduld trifft Paciencia. Am Ende doch zum 2-1 Sieg gegen wackere Fortunen. Düsseldorf, Eintracht Frankfurt 1-2. Bremen holt die ersten 3 Punkte. Augsburg muss sich da noch etwas gedulden. 3-2 nach munterem Hin und Her. Homeländer Lichtensteiner sieht gelb-rot. Also Lichtensteiner, habe ich das jetzt richtig aufgeschrieben? Na gut, erinnert mich ja nur wie ein Homeländer. Na gut. Herz schlägt Qualität, sagt The Zone. Wobei man dem BVB nicht das Herz und der Union nicht die Qualität absprechen sollte. Wie dem auch sei, das sensationelle Endergebnis lautet Union Berlin, Borussia Dortmund 3-1.
Soll ich dir was sagen? Ich habe alles, Sportschau, Stammtisch, Sportstudio, alles verpasst.
Was?
Ja, und ins Internet habe ich noch nie reingeschaut, deshalb.
Ja gut, aber jetzt hast du den Downbreak gehört und jetzt weißt du ja Bescheid.
Eben, braucht es. Ich brauche kein Google.
Ja, siehst du, das ist was ich jetzt sagen wollte, wir könnten jetzt höchstens noch ein bisschen über Hoeneß reden.
Ja,
scheiß Internet.
Der Herbert Heiner, ne, der Adidas-Vorstand, der hier den Bayern, das Bayern-Präsidium führen wird, ist übrigens Niederbayer.
Niederbayer.
Kurzer kleiner Vertrauensvorschuss für meinen Landsmann.
Als Oberbayern hättest du ihm nicht getraut.
Nein. Denkst du hin? Ist doch lustig, dass man überall sagt, so, der setzt so seine Männer ein, so Oliver Kahn und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Oliver Kahn so ein Hoeneß-Zögling ist.
Der hat neulich erst zu Hoeneß gesagt, I'm not your bitch.
Bas Dost ist in Frankfurt, ne?
Mhm.
Kann man das so sagen?
Kann man sagen. Du, der hat sogar ein Tor schon geschossen.
Ja, ja. Ich mach dich immer ganz gern bei
ich mag den auch.
Bei Wolfsburg.
Ich finde auch den Namen schon so toll.
Mhm. Ich habe ja schon auf dem Weg vom Schrebergarten nach Hause, am Samstagabend habe ich ja schon im Radio irgendwelche Fritz-Moderatoren, die normalerweise nichts mit Fußball zu tun haben, irgendwas singen hören. Dann dachte ich mir schon, das geht in eine gute Richtung hier bei Union Dortmund.
Mhm.
Und als ich dann in Pankow war,
ja,
und die Balkontür offen hatte, da habe ich wirklich lautes Gegröle gehört, was 4 Stunden nicht mehr abgerissen hat.
Wahnsinn.
Ja, wobei Pankow eher so ein bisschen habe ich eher so als Hertha-Domäne in Erinnerung, aber
da auch da. Ja, wirklich?
Ja,
komisch. Nee, ich glaube, man fühlt sich dann schon dem Osten eher dann verbunden, oder?
Ja, wobei ich immer wieder so Hertha-Sprayer, Sprayungen,
Graffitis. Die sind aus dem Wedding rübergelaufen.
Vielleicht. Auf jeden Fall wird richtig gefeiert, ne?
Ja, das habe ich habe kurz drüber nachgedacht. Ja, hier in Mitte habe ich nichts gehört.
Nee.
Aber, also ich weiß, meine Distel-Kollegen, die feiern alle mächtig.
Du, der BVB ist immer im Rückstand, ne? Bisher neben Spiel, glaube ich, in dieser Saison. Diesmal ist es auch so
geblieben. Aber diesmal, genau.
Urs Fischer, der Trainer von Union, kommt ja aus der Schweiz, ne?
Ja, ja, genau. Ja, die kennen sich, der Lucien und er.
Versteht man wenig, wenn der Schweizerdeutsch spricht. Also ich so ein bisschen, weil
es gibt mir immer den Mal, also Schweizerdeutsch, also Schweizer, finde ich wirklich auch nicht so leicht.
Ja, ich kenne zum Beispiel, weil ich habe viel Emil Steinberg gehört.
Was ist das was?
Der Schweizer Komiker.
Ja.
Aber ja, selbst ich habe da meine Schwierigkeiten. Was habe ich noch?
Aber du hast den ja auch nicht auf Schweizerdeutsch gehört.
Naja, also gemäßigt, aber das erleichtert natürlich ein bisschen das Verständnis, wenn man viel mit dem Akzent irgendwie zu tun hat. Ansonsten Leverkusen hat ja eher Pech gehabt, ne? Die haben es ja ordentlich probiert eigentlich,
ja,
ne?
Naja.
Ja. Ist mir sonst so aufgefallen am Spieltag.
Aber sieh da, ein bisschen Pech hier, ein bisschen Pech da in dieser Saison und schon liegt mit 3 gewonnenen Spielen Red Bull auf Platz 1.
Ja, genau. Aber ich finde, unsere Aufsteiger machen sich ganz gut, ne? Mit Paderborn und Union.
Auf jeden Fall.
Und ja, der FC hat auch gewonnen. Also war ein guter Tag für die Aufsteiger.
Mhm.
Okay, so. Leute, wir müssen Schluss machen. Ich muss zum Flughafen. Und
zum Flughafen?
Ja, unsere Mitarbeiter ja aus dem Land geleiten.
Ich weiß, ich wollte nur ein bisschen hier rumschämen.
Aber ich fliege nirgendwo hin. Nee. Ja, aber sie müssen ja auch mit einem geht das überhaupt?
Sind sie eigentlich hochgeflogen oder hat man sie?
Verstehe nicht.
Sind sie im Himmel, Herr?
Nein, ich bin da.
Ach so, Entschuldigung.
Du siehst mich doch.
Ja, ich frag nur.
Depp.
Au. Oh, Herr Wildmoser!
Ja, aber die Frage ist, ob man quasi als, ob ein Totenschein reicht zum Fliegen. Personalausweis ist ja wahrscheinlich eingezogen, oder?
Ja.
Ich habe meinen Schülerausweis nur. Schülerausweis.
Abbruch.
Bis dann. Liebt uns.
Liked uns.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass, der Popkultur-Podcast.
Das ist der Brennerpass. Hier hast du dich dran. Das ist der Brennerpass.
Alles nur für Massengeschmack.